Vom Sollen zum Sein. Neue Wege der Empathie. Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du?
Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre. Ach Quatsch. Ich heiße Oliver Heuler, bin ein einfacher Golflehrer aus Düsseldorf und 53 Jahre. Ich spiele weder Lotto, noch plane ich einen Papstbesuch oder das Eröffnen einer Herrenboutique in Wuppertal.
Aber du hast offensichtlich ein Faible für Loriot.
Ich bin mit Loriot aufgewachsen. Andere Kinder guckten in den 70ern Rappelkiste, Sesamstraße oder die Muppet Show. Bei uns lief Loriot. Diese Art von Humor war lange meine Lebensphilosophie.
Kann man Loriots Humor zu einer Lebensphilosophie machen?
Ich habe das getan. Loriots Sketche und Filme nehmen Menschen aufs Korn, die sich in den absurdesten Situationen an starre Regeln halten. Diese Leute klammern sich an einfache zwischenmenschliche Faustregeln und hoffen auf diese Weise, ohne anzuecken, durchs Leben zu kommen. Dazu passt eine Art Kanzleideutsch, dessen sich manche seiner Figuren bedienen.
Wenn zum Beispiel Heinrich Lohse seiner Frau sagen möchte, dass er jetzt Frührentner ist und sagt, es ist eine neue, mehr ins Private zielende Tätigkeit. Oder wenn Frau Renate zu ihm sagt, wenn ich noch einmal Birne Helene höre, werfe ich mich hier auf den Boden und beiße in die Auslegware.
Meine Eltern waren äußerst kritisch gegenüber den damals geltenden Konventionen. Da passte Loriot, der sich darüber lustig machte, perfekt. Diese Kritik habe ich früh geteilt und erst nach 40 Jahren abgelegt.
Wie lauteten denn die geltenden Konventionen in deiner Kindheit?
Das hing vom Milieu ab. Es gab schon damals eine Ökobewegung, die sich gegen Atomkraft engagierte und in Bio- und Dritte-Welt-Läden einkaufte. Diese Szene war damals aber in der Minderheit und nicht fast Mainstream wie heute. Meine Eltern wandten sich hauptsächlich gegen die üblichen konservativen Vorstellungen von Tradition, Disziplin, Pünktlichkeit, Strebsamkeit, Ordnung und Sauberkeit. Sie wollten auch keine Anerkennung erreichen für das zur Schau stellen finanziellen Erfolgs. Bis heute könnte ich mir meine Eltern nicht vorstellen als Besitzer eines Reihenhauses mit gepflegtem Vorgarten, als Mitglieder eines Schützenvereins oder hinter dem Steuer eines neuen Mercedes. Mit dem Selbstverständnis vieler Linksintellektueller liebten sie Loriots Humor, weil er Konservative auf die Schippe nahm und das mit Sprachwitz und einer seltenen Beobachtungsgabe. Als ich Jan Fleischhauers Film Unter Linken sah, musste ich auch an meine Jugend denken. Linksintellektuelle sind natürlich keine Messis, bar jeder Zuverlässigkeit und Disziplin. Ich glaube jedoch, viele von ihnen denken, Konservative würden es mit Ordnung und Tradition, mit Pünktlichkeit und Disziplin übertreiben. Einige wittern vielleicht schon hinter diesen Werten, wenn sie in ihren Augen zu vehement verfolgt werden, einen halben Nazi.
Du warst als Kind kritisch gegenüber dem klassischen Bürgertum und bist nach 40 Jahren konformistisch und konservativ geworden?
Nein, das bin ich nicht. Und selbst wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mir als Kind keine konservative Familie wünschen. Von denen blicken viele mit gleichem Unverständnis auf alle, die nicht ihr Weltbild teilen. Meine jetzige Haltung findet sich nicht auf einem Spektrum zwischen konservativ und progressiv. Ich versuche mal, sie mit Loriot als Orientierungshilfe darzustellen. Vor 5 Jahren habe ich ein Video über Papa Ante Portas zusammengeschnitten und damit meine Interpretation seines letzten Filmes zur Diskussion gestellt. Ich habe mich gefragt, ob sich Loriot manchmal ins Kino gesetzt und sich über die Leute amüsiert hat, die über die Moralisten in seinem Film gelacht haben. Wenn ein Zuschauer über Moralisten auf der Leinwand lacht, ist er nämlich selbst ein Moralist und hat nur andere Moralvorstellungen als die von ihm verspotteten.
Er denkt, die sind ja lächerlich, so sollte man nicht sein.
Aber was wäre Loriot gewesen, wenn er sich zum Lachen über die Zuschauer in die Kinos geschlichen und sich hinter sie gesetzt hätte? Auch ein Moralist. Denn er hätte sich sogar über Menschen aus Fleisch und Blut erhoben und nicht nur über Leinwandfiguren wie die Leute vor ihm. Vielleicht saß hinter Loriot sein ältester Freund und hat sich über Loriot lustig gemacht. Aber dann wäre eigentlich auch der...
Nehmen wir mal an, die Evolution hätte uns alle in ein Kino gesetzt, in dem jeder über seinen Vordermann lacht. Gibt's da überhaupt ein Problem? Es haben doch alle Spaß und die auf der Leinwand spielen nur Theater.
So habe ich jahrzehntelang gedacht und deshalb versucht, im Kino des Lebens weiter nach hinten auf die begehrten Plätze zu klettern. Dort hinten konnte ich über immer mehr Menschen lachen und es gab immer weniger, die über mich lachen konnten. Heute weiß ich, wenn ich über andere lache, zahle ich einen Preis. Bewerte ich ständig andere danach, was sie tun sollten, und das machen sie oft nicht, entsteht bei mir Ärger als Ergebnis dieses Sollte-Denkens. Dabei spielt es keine Rolle, was ich für angemessen halte, denn es ist egal, ob ich mit Anzug und Krawatte über Latzhosenträger lache oder umgekehrt. Dass Sollte-Denken zu Wut führt, kann jeder für sich überprüfen. Erinnere dich an die letzte Situation, in der du wütend warst. Ich wette, da gab es ein Sollte-Denken. Jemand nimmt dir die Vorfahrt,
der sollte besser aufpassen.
Jemand nennt dich unordentlich,
der sollte erstmal vor seiner eigenen Haustüre kehren.
Dein Nachbar macht nachts laut Musik,
der sollte mehr Rücksicht nehmen.
Ein Sollte-Denken führt freilich dann nicht zu Wut, wenn der andere sich meinen Moralvorschriften unterwirft.
Aber so mache ich mich abhängig vom Verhalten anderer.
Das heißt, wer einfach auf Moral verzichtet, muss sich nie wieder ärgern?
Ich würde es so formulieren. Je weniger ich in moralischen Kategorien denke, desto weniger ärgere ich mich. So habe ich es auf jeden Fall bei mir erlebt und bei anderen gesehen, die sich auf den gleichen Weg begeben haben. Einfach ist es sicher nicht, auf moralisches Denken zu verzichten, denn wir haben fast alle die Moral mit der Muttermilch aufgesogen. Mit Moral meine ich Wertvorgaben, Normen oder Handlungsprinzipien mit Allgemeingültigkeitsanspruch. Die Moral beschert uns eine Zweiteilung der Welt in Gut und Böse. Von klein auf bekommen wir beigebracht, was man macht, was sich gehört, was schicklich, was anständig ist. Und wir bekommen beigebracht, was alles ungehörig, unschicklich und unanständig ist, was man also nicht macht. Verhalten wir uns konform zu diesen Normen, werden wir belohnt, bei Abweichungen droht Strafe. Zumindest in Form von Liebesentzug und dem Versuch, Schuld und Scham bei uns auszulösen. Diese Prägung legt keiner so leicht ab wie einen Hut.
Werden die Normen nicht seit Generationen immer lockerer?
Sie verändern sich. Heute kann man beispielsweise lockerer gekleidet auf die Straße gehen, ohne dass das unschicklich ist. Aber es gibt auch Bereiche, in denen die Normen zunehmen. Stichwort Political Correctness. Aber im Prinzip hat sich noch nichts Grundlegendes geändert. Wir verändern die Normen, aber wir stellen die Nützlichkeit von Normen nicht in Frage.
Ist es nicht selbstwidersprüchlich, wenn du anderen vorwirfst, dass sie ihren Kindern Normen beibringen?
Täte ich das, wäre es selbstwidersprüchlich. Denn wer anderen sagt, sie sollten sich nicht an Normen halten, stellt selbst eine Norm auf. Ich habe aber nur gesagt, dass wir alle die Moral mit der Muttermilch aufgesogen haben und dass ich solche starren Regeln mit Allgemeingültigkeitsansprüchen nicht für nützlich halte. Ich räume allerdings ein, dass ich offensichtlich noch nicht jenseits von Moral lebe, wenn ich in meiner ersten Antwort in einem Interview auf einen Loriot-Sketch anspiele. Zumindest nimmt mein Denken in moralischen Kategorien beständig ab. Meine Fortschritte werden außerdem belohnt. Verbindungen zu anderen werden leichter und befriedigender.
Denkst du, dass Loriot unglücklich und einsam war?
In Interviews machte er auf mich einen glücklichen Eindruck. Und ich bin sicher, dass er nicht in Kinos gegangen ist, um dort über sein Publikum zu lachen. Das Ganze war nur ein Gedankenspiel von mir, um mein Denken und Verhalten zu analysieren. Ich will keinesfalls Loriot kritisieren. Und wer weiß, vielleicht hat er seine Sketche ganz anders gemeint und ich habe bis heute deren tieferen Sinn noch nicht begriffen. In jedem Fall habe ich ein Leben lang über andere gespottet, war sarkastisch und zynisch. Dafür will ich keinen anderen verantwortlich machen. Im Gegensatz zu Loriot habe ich mich außerdem über konkrete Menschen erhoben. Vielleicht hätte mir damals eine Einblendung in den Loriot-Sketchen geholfen, wie sie heute manchmal in Auto- und Motorradwerbevideos zu sehen ist. Da steht oft, dass die Bilder auf abgesperrten Strecken mit Profifahrern entstanden sind, also nicht die Realität zeigen. Aus heutiger Sicht sage ich, meine unbewusste Strategie lautete bestimmt, mir über ausgefeilten, kreativen Spott Anerkennung zu verschaffen und damit erhoffte ich mir mehr und befriedigendere Verbindungen. Dass ich in dem Ansehen der Verspotteten nicht stieg, war mir sicher klar. Im Kino des Lebens fielen als Freunde also alle aus, die vor mir saßen. Die hinter mir lachten über mich und fielen auch aus. Bleiben noch die in derselben Reihe. Gemeinsame Feinde verbinden, heißt es. Aber wenn ich Witze über andere mache, sinkt selbst die Chance auf Verbindung zu denen neben mir, denn jeder weiß, dass auch er Schwächen hat und deshalb fühlt sich kaum einer gegenüber Zynikern sicher. So entstehen keine vertrauensvollen oder befriedigende Verbindungen. Das hat mir zu meinem Bedauern keiner gesagt oder ich habe es nie gehört.
Worin bestand eigentlich die Moral des Lotto-Sketches und gibst du mit der Moral auch das Lachen auf?
Ich habe darüber gelacht, dass Erwin Lindemann vor der Kamera nicht fehlerlos seinen Namen, sein Alter und seine Pläne mit dem Lottogewinn vortragen kann. Ich habe außerdem darüber gelacht, dass der Journalist die Szene am Ende kauft, obwohl Lindemann die Inhalte völlig verdreht hat. Dahinter steckt die Überzeugung, der Lottogewinner und der ignorante Fernsehjournalist sind ganz schön beschränkt. So einen Beitrag sollte man besser machen. Natürlich wusste ich, dass die Figuren überzeichnet waren, aber auch in echten Reportagen legte ich meist meinen Maßstab an, den ich für allgemeingültig hielt und fand dabei Schwächen, über die ich mich amüsierte. Wenn es mir gelingt, verzichte ich heute bei vergleichbaren Szenen gerne aufs Lachen. Auch aufs Lachen über die, die lachen. Damit verzichte ich nicht komplett aufs Lachen. Ich tausche nur schadenfreudiges Lachen gegen mehr Lebensglück. Schadenfreude insofern, als dass ich denke, die haben ja einen Dachschaden. Und Lebensglück, weil Wut immer seltener wird.
Ein Verzicht auf Schadenfreude in allen Ehren, aber ein kompletter Verzicht auf Moral kann doch nicht die Lösung sein. Wird nicht ohnehin allseits eine Werteerosion beklagt?
Ich stimme in dieses Klagelied nicht ein, denn für mich ist der Königsweg zum Glück der Verzicht auf jedwede Moral. Ohne Moralverzichtsforderung an andere. Ich verlasse das Kino und verspotte niemanden für das Verbleiben im Sollte-Filmtheater seiner Wahl.
Wie kann ich mir die Welt außerhalb des Kinos vorstellen, also ohne Moral?
Da ist das Sein. Also die Welt, wie sie ist. Ich mag auch den esoterischen Begriff Soheit. Im Moralkino legt jeder über seine Welt seine eigene Vorstellung, wie sie sein sollte. Im Sein wird anders navigiert. Um die unterschiedliche Navigation zu illustrieren, nutze ich mein Modell der zwei Kompasse, dem Moral- und dem Empathiekompass. Der Moralkompass in der Kinowelt ist ganz einfach aufgebaut. Er hat eine fixierte Kompassnadel und kennt nur zwei Richtungen, Nord und Süd. Oben im Norden stehen die Tugenden, unten im Süden die Sünden. Die Kompassnadel zeigt für alle Menschen in allen Situationen Richtung Norden. Sie gibt vor, wie man sich entscheiden soll, nämlich tugendhaft. Die Tugenden sind die angeblich allgemeingültigen Werte, nach denen gerne gerufen und deren Fehlen oder Verfall meist bei den anderen beklagt wird. Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Toleranz, Verantwortung, Aufrichtigkeit, Fleiß, Genügsamkeit oder Bescheidenheit. Typische Sünden wären Lüge, Diebstahl, Egoismus, Diskriminierung, Intoleranz, Gier, Neid, Müßiggang oder Hochmut.
Du sprichst von angeblich allgemeingültigen Werten. Was wären denn tatsächlich allgemeingültige Werte?
Für mich ist Wert die Erwartung, wie sehr etwas oder jemand das eigene Wohlbefinden steigert oder das Unwohlsein verringert. Da jeder Mensch andere Prioritäten hat und sich diese bei ein und derselben Person je nach aktuellem Zustand ständig ändern, lässt sich das Leben der Menschen mit Werten, die Allgemeingültigkeitsanspruch erheben, so wenig bereichern wie mit Kleidungsstücken in Einheitsgröße. Kleine Menschen brauchen andere Kleidung als große. Jeder hat einen anderen Geschmack und die gleiche Person braucht unterschiedliche Kleidung je nach Wetter und Einsatzzweck. Das sieht aber kaum jemand so und es gibt endlose Diskussionen darüber, wie, im übertragenen Sinne, das perfekte Kleidungsstück auszusehen hat. Manche wollen dieses perfekte Kleidungsstück nur selbst anziehen, weil sie sich darin wohlfühlen. Andere machen überall Werbung für dieses Kleidungsstück und sagen vielleicht noch, wie sehr ihnen abweichende Kleidung missfällt. Wieder andere wollen es sogar zur verpflichtenden Uniform für alle machen und abweichende Kleidung unter Strafe stellen.
Sind Diebstahl und Lüge nicht grundsätzlich minderwertigere Kleidungsstücke als zum Beispiel Respekt und Aufrichtigkeit?
In 99% der Fälle werde ich mich gegen Diebstahl und Lüge entscheiden oder für Respekt und Aufrichtigkeit, aber ich mache daraus kein Prinzip für mich oder gar andere. Deswegen lautet meine Antwort auf deine Frage, nein, Diebstahl und Lüge sind nicht grundsätzlich minderwertigere Kleidungsstücke als Respekt und Aufrichtigkeit. In der Psychologie gibt es dazu ein häufig genutztes Gedankenexperiment. Das Kind eines armen Mannes ist todkrank und braucht schnell ein Medikament, um nicht zu sterben. Der Mann kann das Geld nicht schnell genug erarbeiten, leihen oder erbetteln. Was kann er tun? Wenn er sich an die sogenannten allgemeingültigen Regeln hält, stirbt sein Kind. Ich würde deshalb an seiner Stelle einen Diebstahl oder sogar Raub begehen. Da Selbstachtung für mein Wohlsein ein wichtiger Faktor ist, würde ich mich in der Folge bemühen, den von mir verursachten Schaden beim Apotheker so schnell wie möglich wieder zu beseitigen. Ich würde ihm alles mit Zins zurückzahlen, plus einem für ihn angemessenen Schmerzensgeld. Zum Thema Lüge diskutieren die Philosophen oft folgendes Beispiel. Im Dritten Reich versteckt ein Dissident einen Juden. SS-Angehörige klopfen an der Tür und fragen, ob es Juden im Haus gibt. Wahrheit oder Lüge? In beiden Beispielen hätte das Kleidungsstück in Einheitsgröße, Diebstahl und Lügen seien immer abzulehnen, mich nicht befriedigt. Ob ich im zweiten Beispiel den Mut zur Lüge gehabt hätte, ist eine andere Frage. Aber ich hätte nicht aus einer moralischen Verpflichtung heraus die Wahrheit gesagt.
Dann ist wahrscheinlich der Empathiekompass das variable Kleidungsstück?
Ja, dieser Kompass ist komplexer, denn die Kompassnadel ist beweglich, kann in alle vier Himmelsrichtungen weisen und es gibt eine Warnleuchte, deren Frequenz die Dringlichkeit eines Ortswechsels signalisiert. Die vier Richtungen zeigen die vier Triebe des Menschen an. Auf der Kompassrose steht oben erneuern und unten bewahren, links der Individualtrieb und rechts der Verbindungstrieb. Ich nenne diesen Kompass Empathiekompass, weil Empathie bedeutet, wahrzunehmen, was jemand fühlt und braucht, in diesem Fall man selbst. Das Unwohlsein steuert die Kompassnadel und die zeigt an, was ich brauche. Die Stärke des Unwohlseins gibt an, wie sehr mir etwas fehlt. Das ist in meinem Kompassmodell die Warnleuchte. Ist sie aus, gibt es kein Unwohlsein, keine unbefriedigten Triebe und keinen Grund, sich zu bewegen. Je höher die Blinkfrequenz, desto größer das Unwohlsein und desto mehr drängt die Befriedigung eines Triebes. Bei der Befriedigung aller Triebe versucht der Mensch außerdem so effizient wie möglich vorzugehen und das heißt, er hätte die Befriedigung lieber früher als später und mit möglichst wenig Aufwand.
Ist bei den Trieben nicht Maslows Bedürfnispyramide der Goldstandard?
Das Modell der Bedürfnispyramide kann dazu verführen, eine allgemeingültige Gewichtung zu unterstellen. Der Leser könnte meinen, die Triebe unten seien wichtiger und deren Bedeutung nehme nach oben ab.
Aber sind Atmung und Wasser nicht wichtiger als irgendwelche Individualbedürfnisse? Maslow nennt unter dieser Überschrift zum Beispiel Wertschätzung, Selbstbestätigung und Unabhängigkeit.
Nicht grundsätzlich. Wer sich das Leben nehmen will, dem ist das Atmen offensichtlich nicht mehr wichtig. Einem religiösen Selbstmordattentäter werden wahrscheinlich seine Selbstachtung oder die Wertschätzung seiner ebenso gläubigen Freunde und die seines Gottes über alles gehen. Auf dem Empathiekompass stehen die Triebe ohne Wertung gleichsam im Kreis nebeneinander und die Wertung entsteht individuell und situationsbedingt. Der Pyramide fehlt dieser variable Aspekt mit beweglicher Nadel und Blinkleuchte. Das individuelle Unwohlsein gewichtet aber in jeder Sekunde neu.
Wie steuert denn das Unwohlsein die Nadel des Empathiekompasses?
Die bewegliche Nadel repräsentiert den Zusammenhang zwischen Gefühlen und Trieben. Die Evolution hat bei uns zu einer Automatik geführt. Es entstehen unangenehme Gefühle, wenn ein Trieb oder Bedürfnis im Argen ist. Bei Nahrungsmangel entsteht Hunger, bei Flüssigkeitsmangel Durst, bei mangelnder oder zu hoher Temperatur Frieren oder Schwitzen, bei Schlafmangel Müdigkeit. Das sind übrigens alles Beispiele des Triebes, dem ich die Überschrift Bewahren gegeben habe. Der Mensch will hier sein Leben bewahren. Würden wir uns lediglich mit dem beschäftigen, was wir kennen, und nur versuchen, das zu bewahren, wären wir nicht in der Lage, neuartige Probleme zu lösen. Deshalb haben wir auch einen Erneuerungstrieb. Wir wollen Neues lernen und Neues schaffen, also gestalterisch tätig werden. So sind wir möglichen Veränderungen in der Umwelt weniger ausgeliefert. Auch hier entsteht ein unangenehmes Gefühl, das uns antreibt. Es ist entweder Neugier oder eine kreative Unruhe. Der Bewahrungstrieb steht zwar unten und der Erneuerungstrieb oben, aber die Positionen sind kein Ausdruck einer Gewichtung. Die gegenüberliegende Anordnung verdeutlicht jedoch, dass diese Triebe in einer Wechselwirkung stehen. Es entstünde ein Ungleichgewicht, wenn einer wegfiele. Erneuere ich nichts mehr und bewahre ich nur noch, droht Stagnation oder Regression. Um das Gegenteil, Dissoziation, einfacher erklären zu können, halte ich den Begriff Holon von Arthur Koestler für nützlich, den der Autor Ken Wilber in seinem Modell integriert hat. Wilber sagt, die Wirklichkeit bestehe nicht aus Dingen oder Prozessen, sondern aus Holonen. Ein Holon ist gleichzeitig Ganzes und Teil. Ein Molekül besteht aus vielen Atomen, hat also Teile, ist aber zugleich ein Ganzes. Viele Moleküle formen eine Zelle. Sie sind also auch Teile und Ganzes. Das geht so weiter. Aus Zellen wird ein Organ, aus vielen Organen ein Organismus. Dabei transzendiert und integriert das übergeordnete Holon das ihm untergeordnete Holon. Das Transzendieren kann man mit der bekannten Formulierung beschreiben, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Molekül ist mehr als ein Haufen Atome. Es hat komplett neue Eigenschaften, die die einzelnen Atome nicht hatten. Das Molekül hat aber das Atom nicht nur transzendiert, sondern auch integriert. Die Atome werden beim Zusammenschließen nicht aufgelöst oder zerstört, sondern bewahrt. Ersetzt man die Begriffe bewahren und erneuern durch integrieren und transzendieren, wird klar, dass etwas schiefgehen wird, wenn in einem System nur noch transzendiert und nichts mehr integriert wird. Die Psychologen sprechen dann von Dissoziation, Verdrängung oder Entfremdung. In der Regel wird es deshalb eine Balance geben zwischen bewahren und erneuern. Das ist aber natürlich wieder individuell. Der eine ist eben konservativer, der andere progressiver.
Der Erneuerungstrieb und der Bewahrungstrieb stehen sich vertikal gegenüber. Horizontal sind es Individualtrieb und Verbindungstrieb, hast du gesagt?
Ja, man könnte auch sagen Singular und Plural. Wir wollen entweder etwas alleine erneuern oder bewahren oder gemeinsam mit anderen. Hier entstehen ebenfalls unangenehme Gefühle, wenn ein Trieb unbefriedigt ist. Beim Mangel an Verbindung ist es Einsamkeit. Für die Sehnsucht nach dem Alleinsein haben wir keinen speziellen Begriff, aber jeder kennt dieses Gefühl. Auch bei diesem Triebpaar wird sich meist eine gewisse Ausgewogenheit einstellen. Weder ständiges Alleinsein noch permanente Gesellschaft werden die Zufriedenheit maximieren. Wer auf sein Gefühl achtet, dem wird das nicht passieren. Die Intensität des Gefühls gibt wieder Auskunft über die Dringlichkeit. Auch hier sind die Neigungen individuell unterschiedlich. Es gibt die Individualisten, die manche vielleicht Eigenbrötler nennen würden, weil sie Gemeinschaft eher meiden, und es gibt die Gemeinschaftsmenschen, die sich im Rudel am wohlsten fühlen.
Bei den Trieben fallen mir noch weitere ein. Sexualtrieb, Nahrungstrieb, Selbsterhaltungstrieb, Spieltrieb. Wieso kommen die in deinem Kompass nicht vor?
Nahrungstrieb, Selbsterhaltungstrieb und Sexualtrieb sind unter Bewahren zusammengefasst. Ich bewahre mein Leben, meine Gene oder meine Art. Wenn ich spiele, befriedige ich den Erneuerungstrieb, denn ich lerne etwas dazu oder gestalte etwas Neues. Je nachdem, ob ich alleine spiele oder mit anderen, kommt noch der Individualtrieb oder der Bindungstrieb dazu.
Bei Maslow hieß es Bedürfnisse. Du sprichst von Trieben. Was ist der Unterschied?
Das ist eine Frage der Definition und definieren kann ja jeder, wie er will. Viele nutzen Triebe und Bedürfnisse synonym. Bei Gefühlen und Emotionen ist das übrigens genauso. Ich halte es aber für nützlich, das zu unterscheiden. Für mich kommen Triebe von innen und meist brauchen Menschen zur Triebbefriedigung auch etwas von außen. Dann gibt es einen Bedarf und deshalb halte ich bei den folgenden Dingen Bedürfnis für den treffenderen Begriff. Raum, Luft, Wasser, Nahrung, Energie, Rohstoffe, Informationen und andere Lebewesen. Mir ist bewusst, dass das Wort Trieb bei manchen unangenehme Assoziationen auslöst. Es kommt in den Worten Triebtäter und Triebgesteuert vor. Es hat etwas Animalisches. Das kollidiert mit unserem Selbstverständnis als zivilisierte, vernunft- und verstandesgesteuerte Menschen. Bei Trieb denken viele auch an die Theorie von Freud mit seinem Todestrieb und dem permanent im Untergrund wirkenden Sexualtrieb. Wahrscheinlich hängt das Vermeiden des Begriffs Trieb auch damit zusammen, dass man in der Psychologie und den Sozialwissenschaften lange glaubte, nur die Umwelt forme den Menschen. Das Einräumen eines starken Einflusses der Gene gefährde die Idee der Gleichheit und öffne Rassismus, Frauenunterdrückung und einer Meritokratie Tür und Tor. Der Begriff Trieb taucht deshalb in der modernen Psychologie kaum noch auf. Man spricht hauptsächlich von Bedürfnissen oder Motiven. Beide Begriffe klingen weniger nach einem Ausgeliefertsein. Menschen kommen jedoch nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt und können nicht beliebig und einfach wie Knete geformt werden oder sich selbst formen. Die Verhaltensgenetiker haben das längst bewiesen und deshalb halte ich den Begriff Trieb für zutreffend.
Das klingt so, als hättest du mit Gleichheit ein Problem.
Ich habe kein Problem mit eineiigen Zwillingen. Deren Gene sind ja gleich. Mit Gleichheit vor dem Gesetz hätte ich ebenso kein Problem. Haben wir aber auch nicht. Wenn jemand mit 50.000 Euro Einkommen 8.500 Euro Einkommensteuer zahlt, dann hieße Gleichheit ja, dass der mit 500.000 Euro Einkommen auch 8.500 Euro Einkommensteuer zahlen müsste. Man könnte noch argumentieren, dass beide prozentual das Gleiche zu zahlen hätten. Also der mit dem zehnfachen Einkommen die zehnfache Steuer. Das hieße 85.000 Euro. Er muss aber das 26,5-fache zahlen, nämlich 225.000 Euro. Womit ich ein Problem habe, ist Gleichmachung. Dieses Wort nutzt natürlich keiner, wenn er seine Vorstellungen formuliert. Beliebter ist das Wort Chancengleichheit. Mit Chancengleichheit hätte ich auch kein Problem, wenn alle Babys gleich zur Welt kämen. Würde dann allen die gleiche Förderung zuteil, käme bei allen das Gleiche heraus. Die genetischen Voraussetzungen der Babys sind jedoch extrem unterschiedlich und deshalb gibt es keine Chancengleichheit. Ein hochintelligentes Kind hat viel größere Chancen, später einmal einen sicheren Job mit hohem Einkommen zu ergattern, als ein Kind mit niedriger Intelligenz. Deshalb gibt es weder Chancengleichheit noch Ergebnisgleichheit. Wollte ich die herstellen, würde es nicht einmal reichen, das weniger intelligente Kind mehr zu fördern. Vielleicht würde es noch nicht einmal reichen, zusätzlich dem intelligenteren Kind jedwede Förderung zu verweigern. Damit beide mit 18 Jahren Chancengleichheit hätten, müsste man das intelligentere Kind möglicherweise sogar aktiv davon abhalten, sich selbst zu bilden, weil es sonst für seine Altersgenossen uneinholbar wird. Damit hätte ich ein Problem. Trotz aller Bemühungen um Chancengleichheit wurde die aber natürlich nie erreicht. Viele Gesellschaftsingenieure ertragen es nur schwer, dass Kinder reicher Eltern mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit Akademiker werden als Kinder von Arbeitern. Das halten sie für ungerecht und wollen so lange gegensteuern, bis die Bildungschancen vom Einkommen unabhängig sind. Dabei wird jedoch ein Faktor außer Acht gelassen. Kinder aus wohlhabenderen Familien bringen es nicht wegen des Einkommens oder des Einflusses ihrer Eltern zu höheren Schulabschlüssen. Es ist auch nur zu einem geringen Teil der Alltag mit gebildeteren Eltern, sondern sie bringen im Durchschnitt häufiger genetische Voraussetzungen mit, die Erfolg in der Schule wahrscheinlicher machen. Aus diesem Grund werden alle Bemühungen um Chancengleichheit so lange vergebene Liebesmühe bleiben, bis die Regierung aktiv Genmanipulation betreibt.
Beim Golfunterricht merkt man ja auch, dass es unterschiedliche Talente gibt.
Na klar, wir Golflehrer sehen das täglich. Ein unterschiedliches Niveau der Hand-Augen-Koordination kann man auch bei gleichen Vorerfahrungen nicht wegdiskutieren. Genauso ist es, wenn man Leuten etwas von der Treffmomentphysik oder der Psychologie des Sports erzählt. Manche können einem da sofort folgen, andere sind überfordert, egal wie sehr man das Niveau nach unten schraubt. Bei der Selbstkontrolle ist es ähnlich. Einige kann nichts aus der Fassung bringen, andere werden schon durch wenige Fehlschläge aus der Bahn geworfen. Natürlich spielt die Umwelt auch eine Rolle. Andernfalls wäre Training überflüssig. Es wird jedoch häufig vernachlässigt, dass diese beiden Faktoren nicht unabhängig voneinander wirken. Klar kann ein erfolgreicher Golfer sagen, er habe schließlich 10.000 Stunden Training investiert und hauptsächlich deshalb sein hohes Niveau erreicht. Aber nach meiner Erfahrung investiert niemand 10.000 Stunden in eine Tätigkeit, für die er kein Talent hat. Jeder Mensch gestaltet seine Umwelt aktiv und sein Talent wird beim Auswählen seiner Beschäftigung eine große Rolle spielen. Fast nie hört man erfolgreiche Sportler bei der Frage nach ihrem Erfolgsgeheimnis sagen, dass sie im Genlotto den Sechser mit Zusatzzahl gezogen haben. So ist es aber. Denn auch der Fleiß, die Resilienz oder die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub sind alles Fähigkeiten, die zu mindestens 50% genetisch bestimmt sind. Hinzu kommt die Umwelt, für die man auch nicht komplett selbstverantwortlich ist. Wer als Golfer in der Kindheit neben einem Golfplatz gewohnt hat, der hat günstigere Voraussetzungen als jemand, der das nicht tat und vielleicht nach der Schule auch noch arbeiten musste, weil in seiner Familie das Geld nicht reichte.
Vorhin hast du gesagt, dass du auch zwischen Gefühlen und Emotionen unterscheidest.
Sobald uns Menschen etwas fehlt, gibt es eine physiologische Reaktion, chemisch und elektrisch. Ich spreche dabei von Emotionen oder anders ausgedrückt E-Motion, also etwas Elektrisches in Bewegung. Ich nenne es Gefühl, wenn dem Menschen die Emotion bewusst wird. Schauen wir uns das Gefühl Hunger an. Erreichen Blutzucker, Insulin und Leptin bestimmte Werte, kommt diese Information im Hypothalamus an. Das ist die Emotion. Kurz darauf spüren wir Hunger. Das ist das Gefühl. Jetzt ist klar, wir brauchen Nahrung. Das ist das Bedürfnis. Bei allen Trieben ist die Reihenfolge gleich. Trieb, Emotion, Gefühl, Bedürfnis. Der Trieb nach Verbindung löst ebenso Emotionen aus, also physiologische Reaktionen. Ich fühle mich einsam und weiß, ich habe ein Bedürfnis nach einem anderen Lebewesen. Beim Lerntrieb ist das Gefühl Neugier und das Bedürfnis sind Informationen. Beim Individualtrieb gibt es, wie gesagt, keinen Namen für das zugehörige Gefühl, aber auch dieses Gefühl entsteht nicht ohne Emotion. Das Bedürfnis ist hier der Raum, der das Alleinsein ermöglicht.
Könnte man sagen, dass man ohne Moralkompass nur auf seine innere Stimme oder sein Bauchgefühl hört, statt auf das, was andere sagen?
Derzeit beobachte ich einen Trend, der in diese Richtung geht. Es scheint eine Sehnsucht zu geben, mehr aus dem Gefühl oder Instinkt heraus zu handeln, statt alles rational zu analysieren. Denken ist ja auch anstrengend und langsam. Ich glaube aber, dass die Natur uns nicht umsonst mit Gefühl und Verstand ausgestattet hat. Gleichwohl misstraue ich beidem. Der Verstand unterliegt diversen kognitiven Verzerrungen. Das englische Wort ist Bias. Dutzende davon sind ausführlich untersucht. Die bekanntesten sind sicher der Bestätigungsfehler, Confirmation Bias, die Vermessenheitsverzerrung, der Dunning-Kruger-Effekt, der Survivorship Bias und der Hindsight Bias. Wir neigen also dazu, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen erfüllen. Wir überschätzen uns, besonders wenn unsere Kompetenzen gering sind. Wir überbewerten erfolgreiche Strategien und unterbewerten erfolglose. Außerdem verfälschen wir unsere Vorhersagen nach dem Eintreten eines Ereignisses. Ich habe keine Zweifel, dass unsere Wahrnehmung die Realität so verzerrt, dass wir uns selbst in einem günstigen Licht sehen, sodass wir uns ohne große Selbstzweifel in ein noch günstigeres Licht stellen können. In unserer evolutionären Vergangenheit war diese Wahrnehmungsverzerrung der Genbewahrung offensichtlich zuträglich, aber ich versuche trotzdem, mich von meinen Täuschungen so weit wie möglich zu lösen. Mir ist klar, dass die Evolution uns nicht dafür optimiert, die Realität so akkurat wie möglich wahrzunehmen. Eine Annäherung an die Realität ist ein Luxus, wenn sie die Genweitergabe nicht wahrscheinlicher macht. Aber ich gönne mir diesen Luxus aus purer Lust am Lernen, also dem Befriedigen des Erneuerungstriebes. Einfach meinem ersten Impuls zu folgen, würde weniger Mühe machen als das Verwenden des Empathiekompasses. Das bedeutet nämlich sensibles Fühlen, scharfes Denken und mutiges Handeln. Ich werde den Empathiekompass auch nicht effektiv einsetzen können, solange ich mit einem Moralkompass im Kino sitze. Der nützlichste erste Schritt besteht deshalb im Bewusstwerden des Kinos und meines Moralkompasses. Der Moralkompass lässt sich jedoch nicht einfach aus dem Hirn entfernen wie ein defektes Bauteil. Abermillionen von Neuronen und Synapsen sind dort über Jahrzehnte gebildet und verknüpft worden. Durch eine einzige Entscheidung lösen die sich nicht in Luft auf oder verändern von jetzt auf gleich ihre grundlegenden Verknüpfungen. Bei Gefühlen wie Durst, Hunger und Müdigkeit fällt uns allen das Ablesen der Kompassnadel einfach. Mit Ablesen meine ich das Identifizieren des Gefühls und das Zuordnen zum unbefriedigten Trieb. Bei Gefühlen wie Angst und Trauer wird es komplexer. Darüber können wir gerne später ausführlicher sprechen. Die Antwort auf die Frage, ob ich nicht mehr auf andere höre, lautet Nein. Oder ohne doppelte Verneinung, ich höre weiter auf andere. Die haben mitunter schließlich Wissen, von dem ich profitieren kann. Ich habe außerdem einen Verbindungstrieb und Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen sorgen dafür, dass die Gefühle des anderen sich auf mich übertragen. Beim Gähnen kennt das jeder, dass man sofort mitgähnt, wenn das Gegenüber gähnt. Gleiches gilt für Freude, Trauer oder Schmerz. Das Ignorieren anderer wäre deshalb ein Unglücksrezept. Als Teilnehmer diverser Selbstfindungsseminare habe ich allerdings manchmal erlebt, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Manche Teilnehmer verabschiedeten sich mit Gewinn davon, sich aus einem Pflichtbewusstsein heraus um andere zu kümmern. Einige entschieden aber gleichzeitig aus Prinzip, ab sofort fast nur noch eigene Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das halte ich für eine ungeschickte Strategie. Ignoriere ich nämlich die Interessen anderer, beraube ich mich einer möglichen Glücksquelle. Vielleicht sprechen wir später noch über Egoismus und Altruismus. Eine andere Version des Kind mit dem Bade ausschüttens kann passieren, wenn sich jemand aus der Sollte-Welt verabschieden will und denkt, er dürfe sich nichts mehr wünschen und müsse nur seine Erwartungen auf Null setzen. Ich halte es aber auch für keine glücksversprechende Strategie, ein bedürfnisloses Mönchdasein anzustreben. Melden sich Triebe per Unwohlsein, überlege ich mir natürlich, was ich verändern kann, damit mein Unwohlsein verschwindet. Ein Ignorieren oder Unterdrücken der Bedürfnisse birgt immer die Gefahr, ein Krampf zu bleiben, weil es widernatürlich ist.
Was bedeutet all das für die Erziehung? Ich nehme an, du plädierst für eine empathische Erziehung?
Der Empathiekompass kann als erstes dabei helfen, zu erkennen, dass Erziehung der Beziehung schadet. Um das zu erklären, will ich zuerst definieren, was ich unter Erziehung verstehe. Erziehen ist etwas anderes als beeinflussen. Beeinflussung findet bei jeder Unterhaltung statt, egal ob ich sie mit einem erwachsenen Freund, meinem Chef oder mit meinem Kind führe. Erziehung hingegen ist Herrschaft. Der Erzieher zieht den Zögling gleichsam hinter sich her zu einem Ziel, das der Erzieher bestimmt. Beim Erziehen werden Anweisungen gegen den Willen des Kindes durchgesetzt. Der Erzieher stellt Geh- und Verbote auf und sorgt für deren Einhaltung. Zunächst mittels Drohung, wenn nötig aber auch mit Gewalt. Gewaltfreie Erziehung gibt es nicht. Gewalt leitet sich aus dem altdeutschen Verb waltern ab, was so viel bedeutet wie beherrschen. Viele Eltern, die solche Worte hören, werden sicher zurückschrecken und sich dagegen verwehren, dass sie Gewalt anwenden. Die Gewalt ist vielleicht auch nicht immer sichtbar, wenn der Vater zum Beispiel sagt, bring den Müll runter, Junge. Gehorcht der Junge, erübrigt sich die Gewalt natürlich. Aufschlussreich wird es, wenn das Kind den Gehorsam verweigert. Drohen jetzt Konsequenzen? Was passiert, wenn sich das Kind auch diesen Konsequenzen verweigert? Bekommt das Kind jetzt kein Abendessen? Muss es auf sein Zimmer gehen, selbst wenn es das nicht will?
Wird das Handy oder der Internetzugang beschränkt oder gar ganz entzogen?
Für mich ist all das Gewalt, also Herrschaft. Selbst wenn es nie zu körperlicher Gewalt kommt. Aber letztlich ist es egal, wie man das nennt. Natürlich kann jeder sein Kind erziehen, wie es ihm gefällt. Aber klar ist auch, jede Handlung hat Konsequenzen. Und ich behaupte, Erziehung zerstört die Verbindung.
Dann plädierst du für eine anti-autoritäre Erziehung?
Nein, anti-autoritäre Erziehung ist auch Erziehung, selbst wenn sie in manchen Details liberaler ist. Hier sollen die Kinder so geformt werden, dass sie autoritäts- und kapitalismuskritisch werden. Die Erziehung der 68er war für viele ein Mittel, um die Welt zu retten oder zumindest nachhaltig zu verändern. Ein egoistisch denkendes und handelndes Kind ist ein Graus für sozialistisch orientierte Erzieher.
Bleibt ja nur noch laissez-faire.
Selbst laissez-faire wäre mir noch zu autoritär. Zumindest, wenn es mit Z geschrieben und so verstanden wird. Das ist nämlich ein Imperativ, also eine Forderung und damit ein Sollte-Denken. Der andere sollte mich machen lassen. Ein Laissez-faire mit R am Ende, also dem Infinitiv, ist mir sympathisch. Ich lasse die anderen machen, erhebe aber keinen Anspruch, dass die auch mich machen lassen müssen. Das wiederum ist kein radikaler Pazifismus, bei dem ich mir alles gefallen lasse. Bei Angriffen, die mir missfallen, werde ich mich weiter mit Mitteln zur Wehr setzen, die mir angemessen erscheinen, wenn ich mir davon mehr langfristiges Wohlsein verspreche als von Passivität.
Okay, schreiben wir laissez-faire mit R. Aber das hieße doch, das Kind sich selbst zu überlassen. Siehst du dich denn nicht in der Verantwortung, dem Kind durch deine Führung, ich vermeide jetzt bewusst das Wort Erziehung, den Start ins Leben zu erleichtern?
Meiner Meinung nach wurde der Erziehungsmythos schon am Ende des letzten Jahrhunderts entlarvt. Aber das hat sich noch nicht herumgesprochen. Dieser Mythos lautet in etwa wie folgt. Schenke deinem Kind reichlich Liebe und Anerkennung, aber setze ihm auch Grenzen und sorge per Belohnung und Bestrafung mit Konsequenz für deren Einhaltung. Bei der Bestrafung ist körperliche Gewalt tabu, aber ohne jegliche Konsequenzen geht es natürlich auch nicht. Diese Behandlung erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind erfolgreich und glücklich wird, weil es sich in die Gesellschaft integrieren kann und die richtige Mischung aus Einordnung und Eigenständigkeit erlernt. Soweit der Mythos. Das Problem ist, es gibt keine einzige belastbare Studie, die diese Hypothese stützen könnte. Es gibt unzählige Studien, die die Korrelation zwischen Erziehungsmethode, der Empathiefähigkeit oder diversen Charaktereigenschaften zeigen. Aber wie jeder Student in der ersten Vorlesung zur Statistik lernt, Korrelation ist nicht Kausalität. In all diesen Studien wurde nämlich versäumt, den Einfluss der Genetik zu beachten. Wenn Eltern zum Beispiel ihren Kindern regelmäßig Geschichten vorlesen und es überdurchschnittlich viele Bücher in diesem Haushalt gibt und diese Kinder dann überdurchschnittliche Lesefähigkeiten zeigen, dann kann das auch daran liegen, dass diese Eltern selbst hohe Lesefähigkeiten besitzen und den Kindern ihre Gene weitergegeben haben. Somit kann es auch sein, dass das Vorlesen gar nicht notwendig gewesen wäre. An folgendem Beispiel von Robert Plomin wird das vielleicht noch deutlicher. Es gibt in Städten eine starke Korrelation zwischen der Zahl der Kirchen und dem Alkoholkonsum. Wie kann das sein? Führen Kirchen zu mehr Alkoholkonsum? Oder wird man durch Trinken religiös?
Natürlich gibt es bei dieser Korrelation auch keine Kausalität, sondern man hat einen dritten Faktor nicht herausgerechnet, die Zahl der Einwohner. Große Städte haben mehr Kirchen und mehr Leute trinken natürlich mehr Alkohol. Berücksichtigt man die Einwohnerzahl, gibt es zwischen Kirchen und Alkohol keine Korrelation mehr. Und so ist es auch bei der Erziehung und den Genen.
Wie kann man den Einfluss der Gene denn aus solchen Studien herausrechnen?
Das geht nicht. Man braucht andere Studien. Dazu untersucht man beispielsweise nur Familien, in denen ein Kind adoptiert wurde. Wenn sich jetzt eine Korrelation zwischen dem Verhalten der Eltern und der Entwicklung der Kinder finden lässt, haben Gene keine Rolle gespielt und die Umwelt war verantwortlich. Besonders interessant sind eineiige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden. Davon hat man weltweit nicht viel mehr als 100 untersuchen können, aber deren Unterschiede oder Ähnlichkeiten geben Auskunft über den Einfluss von Natur und Kultur. Die Ergebnisse der Adoptions- und Zwillingsstudien sind für die Erziehungsbefürworter niederschmetternd. Die einzige Korrelation, die man finden konnte, war die zwischen den biologischen Eltern und ihren Kindern, aber praktisch keine zwischen den Adoptiveltern und Kindern. Man findet übrigens auch keine Unterschiede zwischen Einzelkindern und Kindern mit Geschwistern, zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen oder zwischen Kindern, deren Mütter arbeiten und die deshalb früh in die Kita kommen und solchen, deren Mütter Hausfrauen sind. Es spielt außerdem keine Rolle, ob die Eltern gleichgeschlechtlich sind. Bei den eineiigen Zwillingen, die nach der Geburt getrennt wurden, war es genauso. Auch wenn die Zwillinge in völlig unterschiedliche Familien vermittelt worden waren, was Erziehungsstil, Religion, Bildungsgrad oder Einkommen betraf, war es frappierend, wie ähnlich sich die Zwillinge entwickelt hatten. Die Jim Twins wurden 1940 geboren und 3 Wochen nach der Geburt getrennt. Sie wurden in verschiedenen Familien aufgezogen und trafen sich das erste Mal im Alter von 39 Jahren. Was die beiden jetzt erlebten, beschrieben sie als unheimlich, ja geradezu gespenstisch. Beide hatten in erster Ehe Frauen mit dem Vornamen Linda geheiratet. Beide waren geschieden und beide hatten eine neue Partnerin namens Betty. Beide verteilten gern Liebesbriefe für ihre Frauen in ihren Häusern. Einer der beiden Jims nannte seinen ersten Sohn James Allen mit 2 L. Sein Zwillingsbruder nannte seinen ersten Sohn James Allen mit 1 L. Beide waren Kettenraucher derselben seltenen Zigarettenmarke Salem. Beide fuhren Chevrolets, beide kauten Fingernägel und besaßen als Kind einen Hund namens Toy. In der Schule liebten sie das Rechnen und hassten Rechtschreibung. Beide mochten technisches Zeichnen und waren Hobbytischler. Beide arbeiteten Teilzeit in Sheriffbüros und bei McDonald's. Als häufiges Urlaubsziel suchten sich die Jims sogar den gleichen Strand in Florida aus. Noch gespenstischer sind die Zwillinge Jack und Oscar. Beide wurden 1933 in Trinidad geboren. Deren Eltern, der Vater Jude aus Rumänien, die Mutter eine katholische Christin aus Deutschland, trennten sich aber ein halbes Jahr nach der Geburt der Zwillinge und die Mutter ging mit Oscar zurück nach Europa. Schon nach einem Jahr verließ sie Oscar und seine ältere Schwester, sodass die beiden Kinder von ihrer Großmutter mütterlicherseits aufgezogen wurden. Die Oma war extrem streng und so bekam Oscar regelmäßig Stockschläge für jeden Ungehorsam. Sie glaubte, dass nur so ein vernünftiges Kind aus ihm werde. Oscar wurde auch Katholik und Mitglied der Hitlerjugend. Das gab ihm die Sicherheit, dass er nicht als Sohn eines Juden erkannt wurde. Er hielt trotzdem alles für richtig, was ihm die Nazis beibrachten. Jack hingegen wuchs in der Karibik bei seinem Vater auf, dessen ganze Familie bis auf seine Schwester in Konzentrationslagern oder im Krieg starb. Der Vater schickte seinen Sohn in die Synagoge. Da er aber nicht mitging, stahl sich Jack meist bei der ersten Gelegenheit heraus und vergnügte sich am Strand und im Meer. Er genoss seine frühe Jugend unbeschwert. Später wurde Jack nach Israel geschickt, wo er zunächst in einem Kibbutz arbeitete und dann in die Armee eintrat. Unterschiedlicher konnten die beiden also kaum aufwachsen. Beide hatten Kindheitsträume, wie es wäre, wenn sie im Krieg als Soldaten der gegnerischen Parteien gegeneinander kämpfen und sich umbringen müssten. Sie trafen sich im Alter von 21 Jahren, aber waren noch zu unterschiedlich, um zueinander finden zu können und sich zu mögen. Beim ersten Treffen trugen beide aber schon fast identische Jacketts. Weiß, 2 Knöpfe, gleicher Schnitt. Erst 25 Jahre später trafen sie sich in Amerika wieder und stellten erneut erstaunliche Ähnlichkeiten fest. Beide versuchten sich vor dem Treffen zu verstecken, um zuerst einmal den anderen zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Hier trugen sie, natürlich ohne Absprache, exakt die gleiche Brille und blaue Hemden im Militärstil mit Schulterklappen und Brusttaschen. Beide trugen Gummibänder ums Handgelenk und wickelten sich Klebeband um Stifte, um das Greifen zu erleichtern. Beide aßen gerne Butter und extrem scharfes Essen. Jack und Oscar liebten es, in öffentlichen Räumen wie Fahrstühlen und Theatern absichtlich laut zu niesen, um die Umstehenden zu irritieren. Sie wuschen sich beide die Hände, bevor und nachdem sie zur Toilette gingen. Sie lasen Bücher von hinten nach vorne. Sie hassten Blumen auf Tischen, weil sie beide fanden, dass das den Blick auf die versperrt, die einem gegenüber sitzen. Sie waren extrem wettbewerbsorientiert und perfektionistisch. In der Minnesota Twin Study wurden 137 Zwillingspaare untersucht, 81 davon eineiige Paare. Die Beobachtungen ähnelten sich überall.
Was sagt das nun über den Einfluss der Gene und der Erziehung?
Durch die Forschungsergebnisse der Verhaltensgenetik weiß man heute, dass der Einfluss der Gene bei den meisten charakterlichen Eigenschaften 50% beträgt. Jetzt könnte man daraus schließen, dass die Eltern schließlich noch 50% des Schicksals ihrer Kinder unter Kontrolle hätten. So ist es aber nicht, denn die Studien der adoptierten Kinder zeigen praktisch keinen Einfluss der Eltern. Die 50% der Umwelt kommen aus allen anderen Einflüssen: Lehrern, Gleichaltrigen, Freunden, Bekannten, Mitschülern etc. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es keine Rolle spielt, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Auch wenn mein Einfluss auf ihre spätere Entwicklung als Menschen zu vernachlässigen ist, hat mein Umgang mit ihnen einen großen Einfluss auf deren Wohlsein während ihrer Kindheit und auch auf mein eigenes. Niemand kann also seine Kinder mit Erziehung formen, aber man kann dem eigenen Verhältnis zu ihnen nachhaltig schaden. Schauen wir uns mal an, was Erziehung bei den meisten Eltern bedeutet. Bindung und Zuneigung werden davon abhängig gemacht, ob sich das Kind an ihre Regeln hält. Kinder sind als Traglinge im Gegensatz zu Nestflüchtern jedoch nicht ohne Eltern lebensfähig. Das bedeutet, sie sind im hohen Maße von ihren Eltern abhängig. Hier ein paar Beispiele, bei denen Kindern das Ausleben ihrer Triebe vorenthalten wird. Das Kind möchte spielen, aber bei Tisch wird nicht gespielt. Das Kind mag keinen Spinat, aber es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das Kind möchte Verbindung zur Mutter, aber es muss ohne sie in der Kita bleiben. Mittags ist es nicht müde, aber in der Kita wird von 12 bis 13 Uhr geschlafen. Wegen des Mittagsschlafs wird das Kind abends nicht müde, es will noch ein Bild malen, aber die Mutter sagt, jetzt sei Schlafenszeit. In jedem Beispiel kann das Kind auf ein Unwohlsein nicht natürlich reagieren, nämlich mit dem Versuch, es aufzulösen oder gar in Wohlsein zu verwandeln. Bei dem Abgeben in der Kita fragt sich die Mutter zwar sicherlich, ob sie den Weinkrampf des Kindes wirklich ignorieren kann, aber die ausgebildeten Erzieher beruhigen sie. Ich will das Abgeben der Kinder nicht verurteilen. Die Alternativen einer alleinerziehenden Mutter sind unterm Strich vielleicht noch unattraktiver. Aber wenn wir den Schmerz nicht unterdrücken, sondern uns bewusst machen, eröffnen sich möglicherweise Alternativen, die andernfalls verborgen blieben. Es beginnt oft mit dem Säugling, der im Kinderzimmer im eigenen Bettchen schlafen soll. Das Schreien zeigt der Mutter, dass hier Bedürfnisse im Argen sind, aber die Großeltern warnen, ein Nachgeben führe dazu, dass das Kind seine Mutter lebenslang um den Finger wickeln wird. Das Schreien lassen wird keine nachhaltigen Schäden beim Kind erzeugen, aber es strengt ja auch die Eltern an. Und deren Sorge, dass sie das Kind mit zu viel Aufmerksamkeit und Liebe verderben, ist definitiv unbegründet. Von den Glücksforschern wissen wir, dass die Eltern minderjähriger Kinder signifikant unglücklicher sind als vergleichbare Erwachsene ohne Kinder. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Eltern glauben, sie hätten einen Erziehungsauftrag. Und alles, was sie dadurch bewirken, ist, sich gegenseitig das Leben schwerer zu machen. Tragischerweise erzeugen erzieherische Maßnahmen eine Interventionsspirale.
Was meinst du mit einer Interventionsspirale?
Ich wurde erst im Kindergarten und in der Schule von unzähligen Pädagogen zur Beachtung des Moralkompasses genötigt. Habe ich dort rebelliert, bin ich auf Widerstand gestoßen und dabei hat sich bei mir Wut angestaut. In dieser Situation entstanden aus Sicht der Erzieher irgendwann scheinbar völlig unangemessene Reaktionen. Das Kind schreit, schlägt, stiehlt, mobbt, lügt, zerstört, ohne zu wissen warum. Jetzt fühlen sich die Pädagogen mit ihrer Verbotskultur bestätigt und viele Kinder zweifeln an sich. Nach genügend ähnlichen Fällen sind sie vielleicht sogar selbst davon überzeugt, einen gefährlichen Kern zu haben, der durch einen Moralkompass zusammen mit entsprechenden Belohnungen und Bestrafungen im Zaum gehalten werden müsse. Das Kind schließt von sich auf andere und wird später seinen Kindern ebenfalls einen Moralkompass vorhalten und sie zur Tugendhaftigkeit erziehen. Dabei sind Vater und Mutter überzeugt, ihrem Kind einen Dienst zu erweisen. Dass ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch liegen kann, denke ich oft, wenn ich jemanden sagen höre, er habe eine strenge Erziehung genossen. Oft werden Moral und Erziehung in Diskussionen verteidigt, als wolle man den Betroffenen einen gesunden Arm amputieren. Ich gebe mir deshalb große Mühe, jegliche Missionarsarbeit zu meiden. Ich will niemandem meine Meinung aufdrängen. Wer seine Kinder erziehen will, kann das natürlich tun. Das Einfordern eines Erziehungsverzichts wäre schließlich selbst widersprüchlich. Ich würde damit zum Erzieher von Erziehern. Das wäre lediglich ein Laissez-faire mit Z und kein Laissez-faire mit R.
Du sagtest, das Kind schlage und stehle, lüge und zerstöre, ohne zu wissen, warum. Warum macht es das?
In der Psychologie gibt es den Begriff der Reaktanz. Damit beschreiben die Psychologen den Widerstand gegen Einschränkungen. Jeder weiß, allein die Tatsache, dass etwas verboten wird, lässt das Verbotene attraktiver werden. Äußert sich die Haltung der Reaktanz in Handlungen, fällt meist der Begriff Trotz. Um ihre Selbstachtung und ihren Eindruck von Autonomie zu bewahren, drehen manche Kinder den vorgehaltenen Moralkompass einfach um. Jetzt werden die Verbote zu Geboten und umgekehrt. Also das, was der Moralkompass vorgibt, wird auf keinen Fall getan. Selbst wenn es eigene Triebe befriedigen würde. Das alles passiert meist unbewusst. Auf die Reaktanz folgen in der Regel neue Strafen und engere Grenzen. Die führen zu stärkerer Reaktanz und es entsteht eine positive Rückkopplung. Das heißt, eine sich selbst verstärkende Endlosschleife. Heute weiß ich, warum ich oft wütend war und ständig unterschwellig Groll hegte, obwohl die jeweilige Situation das nicht erklären konnte. Die Appelle anderer an meine Vernunft liefen ins Leere oder verstärkten das Problem, weil sich noch mehr Reaktanz bildete. In der Wirtschaft spricht man bei einem ähnlichen Problem vom Ölfleck-Theorem. Ein einzelner staatlicher Ersteingriff in den Wirtschaftsprozess zieht immer weiter ausdehnende Folgeeingriffe in das Wirtschaftssystem nach sich. Ein Beispiel sind Mietpreisdeckelungen. Die sorgen zwar im ersten Moment für günstigere Mieten, aber da die Vermieter weniger Geld verdienen können, sinkt der Anreiz, neue Häuser zu bauen oder bereits vermietete Häuser zu renovieren. So verknappt sich der Wohnraum und der Vermieter bekommt auf eigentlich zu günstige Wohnungen unzählige Bewerbungen. Der wird sich also die solventesten Mieter aussuchen, am liebsten Singles oder Paare, bei denen beide arbeiten, weil da die Wohnraumabnutzung am geringsten ist. Die einkommensschwächeren Familien, die man eigentlich mit der Mietpreisdeckelung schützen wollte, schauen in die Röhre. Also wird man im nächsten Schritt vielleicht die Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe verbieten. Diese neuen Vorschriften wird der Vermieter wieder zu umgehen versuchen und so weiter. Etwas bekannter als der Begriff Ölfleck-Theorem ist das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen, was natürlich kein wirkliches Gesetz ist, sondern eher ein scherzhafter Ausdruck, ähnlich Murphy's Law.
Du hattest also den Eindruck, in der Schule von den Lehrern genötigt worden zu sein. Unterricht ohne klare Regeln und das Achten auf deren Einhaltung kann ich mir aber nicht vorstellen. Was genau hast du da im Sinn?
Ich beschreibe dir mal ein Beispiel aus meiner Schulzeit. Der Deutschunterricht langweilt mich und ich mache Konversation mit meinem Nachbarn. Der Lehrer ermahnt mich einige Male wegen Schwätzens und droht mit einer Strafarbeit, wenn ich keine Ruhe gebe. Mein Verhalten sei asozial, weil ich nicht nur ihn störe, sondern auch die Mitschüler, die etwas lernen wollen. Ich bin sauer, unterhalte mich weiter, bekomme schließlich eine Strafarbeit und muss mich auch zu Hause mit Deutsch beschäftigen. Meine Reaktanz kam daher, dass ich genötigt wurde, etwas zu tun, was ich nicht wollte, still zuzuhören. Die Reaktanz verschwand nicht, als ich genötigt wurde, noch etwas zu tun, was ich nicht wollte, das Anfertigen einer Strafarbeit.
Aber welche Alternativen gäbe es für dich und den Lehrer?
Das Schlüsselwort lautet überraschenderweise Empathie. Der Lehrer könnte zum Beispiel sagen, ich nehme an, du würdest gerade lieber etwas anderes machen, als zu lernen, dass das Plusquamperfekt der Modalverben immer mit dem Hilfsverb haben im Präteritum und dem Partizip Perfekt gebildet wird. Das kann ich verstehen. Gleichzeitig merke ich, wie schwer es mir fällt, konzentriert zu sprechen, wenn ihr euch unterhaltet. Hast du einen Vorschlag, wie wir unser beider Interessen unter einen Hut bringen? Würde der Lehrer tatsächlich so etwas sagen und es ernst meinen, bin ich mir ziemlich sicher, dass da keine Reaktanz aufkäme. Ich könnte mit meinem Nachbarn in die letzte Reihe umziehen und flüstern oder wir könnten zum Unterhalten vor die Tür gehen. Aber vielleicht würde ich, weil er so freundlich gefragt hat, sogar sagen, ich bin jetzt Ihnen zuliebe still. Ließen wir den Lehrer unverändert und säße ich mit meinem heutigen Gehirn in meinem damaligen Körper im Deutschunterricht, würde ich nicht mehr denken, dass der Lehrer mich anders behandeln sollte. Ich wäre nicht wütend, sondern traurig, diesem Lehrer wegen der Schulpflicht ausgeliefert zu sein. Aber ich wüsste, dass meine Situation durch Reaktanz nicht angenehmer würde. Mein Ziel wäre, leidenschaftslos zu analysieren, mit welchen Strategien ich die Schulzeit möglichst schadlos überstehe und mich schnell aus meiner Ohnmacht befreien kann. Das Leben vieler Angestellter ist ja häufig ähnlich unangenehm wie das des Schülers. Wer sich aber aus seiner Ohnmacht befreit und gelernt hat, wie er anderen das Leben so bereichern kann, dass die gerne Geld dafür zahlen, der ist weniger abhängig. Ein lebenslanges Jammern darüber, dass die anderen einen mit mehr Respekt behandeln sollten, ist für mich keine Alternative.
In meiner Schulzeit gab es auch nette Lehrer, aber die hat keiner ernst genommen und deshalb herrschte in deren Unterricht Chaos und keiner hat etwas gelernt. Die strengen Lehrer waren zwar unangenehmer, aber bei denen haben letztlich mehr Schüler etwas gelernt. Siehst du das anders?
Ja, das sehe ich anders. Wenn man die meisten Erwachsenen fragt, was sie aus ihrer Schulzeit noch wissen, dann ist das erschreckend wenig. In der FAZ vom 15.02.2020 lese ich zum Beispiel, dass Ulrike Behrens, Dozentin für germanistische Fachdidaktik der Universität Duisburg-Essen, sagt, sie sei immer wieder überrascht, wie viele Fehler sie in den Hausarbeiten ihrer Germanistikstudenten findet. Zitat: 10% meiner Germanistikstudenten fallen mit ihren Hausarbeiten nur deshalb durch, weil sie zu viele Rechtschreib-, Komma- und Grammatikfehler haben. Es dürfen nicht mehr als 15 Fehler auf den ersten 3 Seiten sein. Zitat Ende. Germanistikstudenten, die mehr als 15 Fehler auf 3 Seiten produzieren? Kann man da wirklich behaupten, dass die Schule in 12 Jahren das Schreiben vermitteln konnte? Und bei Germanistikstudenten kann man ja ein gewisses Interesse unterstellen. Ich behaupte deshalb, dass weder die strengen noch die netten Lehrer den Schülern viel beibringen. Dass so wenig hängen bleibt, liegt aber nicht an den Lehrern, sondern am System.
Ein bekannter deutscher Hirnforscher sagt oft, Lernen fände nur im Zustand der Begeisterung und mit Freude statt. Das Thema müsse einem unter die Haut gehen. Ist es das, was du meinst?
Auch das sehe ich anders. Ich würde es sogar umdrehen. Lernen findet nur im Zustand des Unwohlseins statt. Ich weiß, das klingt verwirrend. Aber es ist nicht, wie du denkst. Ich kann alles erklären. Jeder hat schon erfahren, wie schnell er etwas lernen kann, wenn ihn das Thema wirklich interessiert. Der Heimwerker, der im Internet recherchiert, wie man eine bestimmte Reparatur am Auto oder am Haus selbst erledigen kann. Der Jungunternehmer, der sein Produkt auf den Markt bringen will und in kürzester Zeit in seinen Belangen zum Rechts-, Versicherungs- und Steuerexperten wird. Ärzte berichten, dass Patienten mit seltenen Krankheiten sich im Internet informieren und in ihrem speziellen Fall manchmal belesener sind als sie selbst. In allen Fällen startet der Lernende mit einem Problem und dem Unwohlsein, es nicht lösen zu können, ohne sich neues Wissen und neue Kompetenzen anzueignen. Die Freude kommt dann erst im Nachhinein, wenn das Problem gelöst wurde. Es nützt deshalb wenig, wenn in der Schule versucht wird, irgendwie Begeisterung und Freude zu erzeugen. Das sind Wirkungen, keine Ursachen. Mich wundert deshalb nicht die Kritik vieler Konservative an der sogenannten Spaßpädagogik. Lediglich deren Alternative, die Zwangspädagogik, ist aus meiner Sicht ebenso ineffektiv. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Schulzeit noch unangenehmer wird. Ich halte deshalb auch die Frage für unbedeutend, ob ein Lehrer eher streng oder permissiv ist. Die meisten haben in der Schule so wenig gelernt, weil uns Probleme präsentiert wurden, die nicht die unseren waren. Da gab es dann ein Unwohlsein, aber das kam von außen und wurde künstlich erzeugt. Sprich, wenn du dies und jenes nicht lernst, gebe ich dir eine 6 und das wird deine Chancen im Berufsleben verringern.
Aber wenn der Schüler kein Unwohlsein hat und der Lehrer keines schaffen darf, wie kommt es dann zum Lernen?
Der Lehrer kann ja Unwohlsein schaffen, indem er auf Probleme hinweist, die den Schüler möglicherweise zukünftig erwarten. Danach liegt es am Schüler, das zu seinem Problem zu machen oder nicht. Tut er es nicht, kann der Lehrer neue Angebote machen. So ist unser Schulsystem aber nicht ausgelegt. Eine Reform des Schulsystems bei weiterhin bestehendem Schulzwang kann deshalb die Ursache des gerade beschriebenen Problems nicht lösen. Es ist aber auch nicht damit getan, einfach die Schulpflicht abzuschaffen. Selbst wenn man Erziehung verböte, würde das keine signifikante Wirkung auf die Entwicklung der Kinder haben. Erst mit einer weit verbreiteten Kultur der Empathie würde sich etwas ändern. Die entstünde aber erst, wenn Millionen von Einzelpersonen ihre Überzeugungen änderten. Solche Grundüberzeugungen, die ja Teil der Lebensphilosophie eines Menschen sind, ändert man aber nicht mal so eben wie sein Rasierwasser oder den Lippenstift.